Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Anna Rosenberg. Tja, vor allem über Donald Trump. An dem US-Präsidenten kommen geopolitische Strategen wie Anna derzeit nicht vorbei. Die Leiterin Geopolitik des Amundi Investment Institute wird wie viele andere dieses Wochenende in München bei der Sicherheitskonferenz mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über die vielfältigen Krisen unserer Zeit und über eine neue weltweite Sicherheitspolitik sprechen. Und genau das tun wir hier auch. Anna, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Lass mich doch bitte einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Hast du heute schon mal an Donald Trump gedacht?
Guter Witz. Ja, ich würde sogar sagen, dass Donald Trump der Mann ist, an dem ich derzeit am meisten denke. Ich lese über ihn, bevor ich ins Bett gehe. Ich lese über ihn, wenn ich aufwache. Also ja, er dominiert auf jeden Fall gerade mein Leben.
Was macht das eigentlich mit uns, dass wir, das war ja so, zu seiner ersten Amtszeit schon so, dass wir jeden Morgen oder ich zumindest aufwache und dann gucke ich erstmal, was hat er eigentlich diese Nacht schon wieder verbrochen? Einmal auf Social Media, was macht das mit uns? Und machst du es auch so?
Natürlich, ja. Meine Arbeit ist es ja, die Portfolio-Manager zu beraten, über was wahrscheinlich passiert oder auch nicht. Und es geht natürlich gerade um sehr große Dinge, ja, um die Beziehung der USA zu den Partnern und zu sogenannten Feinden oder Feindbildern. Und da ist es natürlich sehr wichtig zu schauen, was ist jetzt wieder passiert und was könnte das für Auswirkungen auf die Märkte haben. Was wird wahrscheinlich passieren? Was ist unwahrscheinlich? Und daher muss ich natürlich wissen, was passiert ist. Ja.
Bedeutet aber, wir nehmen das 1:1 oder lassen es einfach erstmal laufen und gucken, was für eine Bedeutung es dann am Ende hat?
Das kommt drauf an. Also zum Beispiel, es wird oft relativ schnell klar, ob man es 1:1 nehmen muss oder ob es eher noch ein Thema ist, das sich entwickelt. Also zum Beispiel jetzt gerade, als die Zölle angekündigt wurden gegen Mexiko und Kanada und China, da war es dann recht schnell klar, dass es hier wahrscheinlich eine Situation ist, die sich erst noch in ein paar Tagen entwickeln wird, weil die Deadline verschob sich plötzlich vom 1. Februar zum 4. Februar. Und die offiziellen Dokumente waren zum Beispiel noch nicht publiziert. Die gleiche Sache war mit den Zöllen gegenüber China. Da hieß es dann auch, es werden Zölle eingeführt, aber das offizielle Dokument, das das dann auch tatsächlich veröffentlicht, war noch nicht publiziert. Also, und da weiß man auch, okay, jetzt muss man einfach mal abwarten. Und es ist gerade so viel Disruption im Umlauf, dass auch die Märkte einfach mal jetzt erstmal abwarten, was denn tatsächlich passiert.
Disruption ist das Wort der Stunde, würde ich mal sagen, gerade in der internationalen Politik. Was bedeutet das für dich? Das kann ja auch was Positives sein oder ist das für dich was Negatives?
Disruption kann sowohl als ob sein. Ich denke, für Europa ist ein bisschen Disruption wahrscheinlich was Positives, denn Europa hat sich in einigen, ja, negativen Strukturen so verfasst, die man eigentlich mal wirklich aufschütteln muss. Und da ist eine Disruption das, was das auch ermöglichen könnte. Negativ insofern, als das natürlich viel wirtschaftliche Friktion und Disruption, die wir auch übrigens schon seit ein paar Jahren haben, eigentlich eher die geopolitischen Risiken erhöht. Und das ist eher was Negatives.
Wenn am Wochenende die Staatschefs und die Sicherheitsexperten alle nach München kommen zur Sicherheitskonferenz, wird natürlich Verteidigung an erster Stelle stehen, so heißt die Konferenz auch. Aber ich denke, es werden auch die Zollangriffe Donald Trumps oder der USA jetzt eben auf die Wirtschaftspartner sein. Wir hatten das ja mit Mexiko gesehen, wir hatten das, du hast schon gesagt, wir hatten das mit Kanada gesehen, China, die EU ist zumindest im Gespräch, noch wurde da nichts gesagt. Was würdest du sagen, welcher Angriff wiegt schwerer, der wirtschaftliche oder eben der Verteidigung, oder ist das gar nicht mehr zu trennen?
Das ist gar nicht mehr zu trennen. Es geht hier ja auch um ganz eindeutig, das geht hier um Geopolitik, ja, es geht hier um Macht. Und da geht es genauso um wirtschaftliche Macht wie um Militärsmacht. Und daher kann man die Dinge nicht mehr unbedingt voneinander trennen. Und das wird auf jeden Fall Thema sein, denn zum Beispiel, wenn man auf Europa schauen, geht es natürlich darum, dass eine der wichtigsten Partner auch ein Interesse daran hat, Europa wirtschaftlich zu schwächen und gleichzeitig ein Interesse daran hat, dass Europa mehr Verantwortung über die Verteidigung aufnimmt. Und insofern kann man diese Themen wirklich nicht mehr auseinanderzwirbeln, sondern man muss hier, natürlich muss man schauen, worum geht es, man muss es versuchen, isoliert zu betrachten, aber ja, da verschwimmt einiges.
Was würdest du sagen, wie sollte sich Europa im Bezug auf Donald Trump verhalten? Das Verteidigungsthema, wir können es jetzt trennen oder wir können es immer zusammen besprechen. Also auf der einen Seite wurde ja gefordert, jeder solle bitte 5% des Bruttoinlandprodukts in Verteidigungsausgaben investieren. Auf der anderen Seite stehen die Zölle gegen europäische Importe in den USA. Das ist noch nicht fix, aber zumindest wurde schon darüber gesprochen. Wie begegnet man solchen Forderungen bei Donald Trump?
Also ich glaube, hier muss man tatsächlich ein bisschen unterschiedlich auf die Sache schauen. Also wenn wir jetzt mal auf die Zölle schauen, Europa kann verschiedene Sachen machen. Auf der einen Seite kann Europa Mini-Deals anbieten. Ja, zum Beispiel mehr Gas zu kaufen aus den USA, mehr Agrarprodukte oder auch geringere Zölle für Autos aus den USA. Die sind derzeit noch mit 10% belegt, könnte man aber auf 2,5 runtersetzen, wie das zum Beispiel der Fall ist für europäische Autos, die in die USA gehen. Man könnte auf der einen Seite versuchen, den USA eine andere Sichtweise vorzulegen, zum Beispiel wenn es um die Geschichte, also um den Krieg in Russland und der Ukraine geht, im Sinne von versuchen, die Perspektive zu verändern. Ja, also zu sagen, hier geht es nicht nur in Anführungszeichen um die Ukraine, hier geht es auch um eine viel größere weltpolitische Situation, die, falls sie negativ ausgeht für Europa, auch negativ ist für die USA, zum Beispiel im asiatischen Raum. Man kann auch tatsächlich drohen, also im Sinne von, okay, ihr setzt diese Strafzölle auf, wir setzen noch viel mehr Strafzölle auf oder andere Strafzölle. Oder wir regulieren die großen Tech-Firmen viel mehr. Und dann, glaube ich, werden wir auch eine Art und Weise sehen der Kollaboration. Zum Beispiel im Bereich Chinas. Es ist ja sowohl für die USA wie auch für Europa ein Problem, dass China Importzölle umgeht, indem sie in andere Länder exportiert und von dort dann in die EU oder in die USA importieren. Zum Beispiel in Europa ist das der Fall mit Ägypten. Und da versucht die EU bereits relativ effizient dagegen vorzugehen. Und da könnte man eben auch sagen, schaut mal, USA, wir machen das bereits. Wir wissen, wie man es machen muss. Lasst uns doch zusammenarbeiten. Und letztlich, glaube ich, ist da auch die Diversität der Regierungsführer in Europa auch ein Plus. Also wir haben sowohl politische Repräsentanten von Parteien, die eher mit Trumps Ideologie übereinstimmen, wie auch gegensätzliche. Und ich denke, so könnte man auch so ein Good Cop, Bad Cop Beziehung aufbauen mit den USA.
Aber einigermaßen sicher sind wir uns in, ich denke mal, der Annahme, dass der Führungsstil von Donald Trump bisher so nicht gepflegt wurde und man tatsächlich neue Strategien erwägen muss, um damit umzugehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon die Erfahrungen der ersten Trump-Administration. Das war ähnlich, aber natürlich ist Trump jetzt im Moment, ich würde sagen, auf der Höhe seiner Macht. Er hat unfassbar viel politisches Kapital, wie man sagt, zu Hause, so viel Macht wie noch nie, auch international. Es gibt kaum eine Opposition. Und natürlich ist man jetzt mit einem Trump konfrontiert, der viel stärker ist, zumindest jetzt in der Gegenwart, und der auch relativ schnell agieren möchte. Denn ganz gezielt hat er eigentlich ein Jahr, um Dinge umzusetzen. Denn bereits in 2 Jahren sind die Midterms, die Wahlen, in denen es dann auch durchaus sein kann, dass die Republikaner ihre derzeitige Regierungsführung verlieren und dass die Demokraten wieder zulegen. Und daher muss Trump jetzt relativ schnell Dinge umsetzen innerhalb des nächsten Jahres, weil dann sind wir bereits wieder in einem Wahlkampf.
Die Eile hatte er ja schon vor der Wahl an den Tag gelegt, mehr oder minder. Er hat Kanada angegriffen, er hat Mexiko bereits angegriffen, er hat den Golf von Mexiko schon mal in Golf von Amerika umbenannt, zumindest in seinen Geschichtsbüchern, also in seinen Berichten. Das ist genau das, wo er jetzt weitermacht. Du sagst, er dringt auf Schnelligkeit, er muss das innerhalb dieses Jahres durchziehen. Per Dekret lässt sich das ja relativ schnell machen. Gibt es denn aber auch Dinge, die er mit seinem Kongress ausmachen muss?
Ja, natürlich, es gibt einiges und es wird auch nicht alles unterschrieben werden. Ja? Und am Ende wird es auch viele Versuche geben, die Dinge mit Anwälten anzustreiten. Ja? Also da wird es viel hin und her geben. Aber er kann schon relativ viel per Dekret machen, vor allem in Sachen Außenpolitik, vor allem in Sachen Handelspolitik. Aber wir müssen uns mal ganz genau anschauen, was sind denn eigentlich seine Ziele? Und in Bezug auf Kanada und Mexiko sind die Ziele anders als in Bezug auf China zum Beispiel. In Bezug auf Kanada und Mexiko geht es hier ganz eindeutig darum, den UMSCA, einem Handelsabkommen, dieses Handelsabkommen neu zu verhandeln. Das läuft 2026 aus. Und er möchte eben bessere Konditionen für US-Firmen aushandeln. Und deswegen geht er da jetzt relativ aggressiv rein an diese Verhandlungen. In Sachen China, da geht es jetzt weniger um eine tatsächliche Verhandlung, sondern da gibt es größere strategische Ziele, sich abzukoppeln in einigen Sektoren, die die USA als strategisch wichtig empfinden. Und daher sollten wir in Sachen China erwarten, dass wir in den nächsten 4 Jahren immer mehr Zölle in bestimmten Sektoren sehen. Und insofern ist es eigentlich auch ganz interessant zu beobachten, dass wir zuerst die Nachricht hatten, Zölle gegen Mexiko, gegen China und gegen Kanada. Aber am Ende sind die einzigen, die übrig geblieben sind, tatsächlich die Zölle gegen China. Das zeigt, dass er vielleicht auch ablenken wollte von diesen Zöllen gegen China. Indem er sagt, wir setzen Strafzölle auf für unsere Alliierten sowie für unsere Rivalen. Hat er damit vielleicht eine weniger starke Reaktion von China provoziert?
Meinst du, das wäre gelungen? Ich meine, die Reaktion kam erstens prompt, aber sie fiel zumindest anderen Experten zufolge nicht so drastisch aus, wie man das hätte erwarten können.
Ja, absolut. Nee, die Reaktion war relativ gering. Es geht natürlich noch auch einiges, aber es ist die Erwartung auf Seiten Chinas und eigentlich auf Seiten Trumps noch da, dass man jetzt eigentlich erstmal die Beziehungen etwas positiver anfangen möchte zwischen Xi und Trump. Da ist dann in Planung, dass sich beide mal demnächst treffen wollen, um ein paar Dinge zu diskutieren. Und daher verhält sich China eben auch noch relativ eingeschränkt. Sie erhoffen sich natürlich einen neuen Deal mit Trump, weil ihre Erfahrung mit Trump aus der ersten Amtszeit ist, dass man mit Trump Deals abschließen kann. Das gab es ja zwischen Trump und Xi, den sogenannten Phase-One-Trade-Deal. Es liegt ja schon am Namen, man hört es, Phase One, also das ist der Trade Deal der ersten Phase. Es kann sein, dass es da noch weitere Abkommen geben wird und so zumindest geht China an die Sache ran. Daher wollen sie jetzt nicht erstmal extrem viel Disruption loslösen.
Gerade sieht es ja ein bisschen so aus, als würde man tatsächlich einen Handelskrieg entfachen. Aber du sagtest schon, dadurch die verhaltene Reaktion Chinas deutet eher nicht darauf hin. Was ist die Gefahr, wenn es doch so kommt?
Nee, ich würde schon sagen, dass wir uns bereits in verschiedenen Handelskriegen befinden, Wirtschaftskriegen auch, schon seit einiger Zeit. Also zunächst einmal gegen Russland und auch die Beziehung zwischen USA und China. Das ist ja schon seit einigen Jahren, dass da eine Divestition stattfindet. Und dass auch die Importe von China in die USA extrem abgenommen haben. Und stattdessen haben wir sehr viel mehr Importe von China in andere Länder gesehen. Also da ist es schon ganz lange so, auch unter Biden gab es viele neue Maßnahmen, um die chinesische Wirtschaft praktisch von der amerikanischen zu entkoppeln und auch auf eine gewisse Art und Weise einzudämmen. Es wird so sehr wahrscheinlich sein, dass wir mehr Handelszölle sehen werden aus den USA auf Produkte aus China. Und China wird immer stärker reagieren und die Reaktion wird sein, Exporte wie zum Beispiel die seltenen Erde zu reduzieren. Sie werden wahrscheinlich auch Inputs, die man für die Herstellung von Pharmazie braucht, reduzieren. Sie werden vielleicht auch ihre Währung devaluieren. Sie werden natürlich auch reagieren, indem sie zu Hause die Wirtschaft weiter stimulieren. Also da wird es schon noch einiges passieren. Und natürlich können sie auch noch weiter amerikanische Firmen in den USA bedrängen, sagen wir mal. Also da gibt es noch einiges und ich denke, wir werden auch noch einiges sehen.
Was ist die Gefahr? Am Ende zahlt es der Verbraucher, die Preise werden steigen. Ist das so?
Also es deutet auf jeden Fall einiges aus der geopolitischen Perspektive darauf hin, dass es noch ein Kostendruck entstehen wird. Sämtliche Trends in der Geopolitik sind eigentlich Trends, die Druck auf die Kosten ausüben. Natürlich ist Inflation nicht nur basierend auf geopolitischen Entwicklungen, aber geopolitische Entwicklungen drücken auf jeden Fall die Kosten hoch. Weil es ist ja ganz klar, dass umso mehr wirtschaftliche Friktion da ist, umso mehr Druck auf Firmen besteht, dass sie ihre Herstellung woanders hinsetzen, umso mehr Sanktionen, umso mehr Gesetze, umso mehr Anwälte braucht man, wird alles teurer.
Rein volkswirtschaftlich gesehen ist es tatsächlich aber auch so, dass wenn die Preise steigen für US-Verbraucher, das einhergeht tatsächlich mit mehr Inflation, möglicherweise höheren Zinsen, möglicherweise einem stärkeren Dollar. Und es wird insofern schon teurer. Man hat das in der ersten Amtszeit gesehen, Donald Trumps. Da sind seine Pläne gar nicht wirklich so aufgegangen, weil ihm tatsächlich dieser Mechanismus dann auf die Füße gefallen ist.
Ja, natürlich. Die Dinge, die Trump versprochen hat, stehen eigentlich komplett, also sind komplett gegengesetzt, ja. Also man kann nicht auf der einen Seite total viele Zölle einführen und auf der anderen Seite hoffen, dass die Inflation runtergeht. Man kann nicht gleich ganz viele Immigranten rausschmeißen und gleichzeitig erwarten, dass der Wachstum weiter hochsteigt, wenn man bedenkt, dass diese Migranten sehr viel dazu beitragen, dass die Wirtschaft vorangeht in den USA. Man kann nicht versuchen, Steuern zu kürzen und gleichzeitig weniger auszugeben dafür. Ja, also diese Dinge stehen eigentlich im Gegensatz zueinander. Und irgendwas wird sich am Ende widersprechen. Und dann ist natürlich die Frage, was? Und hier muss man schauen, worum es geht. Wir haben einen Präsidenten, der vor allem jetzt daran interessiert ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Zumindest schaut es derzeit danach aus. Er kann nicht wiedergewählt werden. Das heißt, ihm persönlich ist es wahrscheinlich wichtiger, große Veränderungen beizufügen, als sich groß um die Inflation zu kümmern. Allerdings agiert Trump auch nicht nur als Individuum. Er ist Teil einer großen Administration. Und da gibt es wiederum sehr viele, die wiedergewählt werden wollen. Und da müssen wir jetzt schauen, wer am Ende den längeren Hebel hat, ja? Und wer Trump am meisten beeinflussen kann. Also das ist gerade, es entwickelt sich gerade noch.
Anna, vordergründig sieht es ja gerade so aus, als würden alle in einem Strang ziehen, sogar die Wirtschaft. Die ganzen Technologieunternehmen, also die Bosse der Technologieunternehmen huldigen Trump, was man so in dem Maß nicht erwarten hätte können. Also von Elon Musk wusste man das ja schon im Vorfeld, aber von anderen eben nicht. Würdest du sagen, gerade was Nachhaltigkeit anbetrifft, was Antidiversität anbetrifft, die ganzen Kampagnen, die alle auf, zumindest vordergründig auf Donald Trumps Linie sind, würdest du denken, dass das nachhaltig ist?
Inwiefern? Nachhaltig für die USA oder nachhaltig?
Nach Ende der Amtszeit, wird das umgekehrt werden oder wird das bleiben? Es könnte ja sein, dass jemand kommt, irgendwie, der so ähnlich tickt wie Donald Trump.
In der Tat, da ist es zu früh, da wirklich eine Prognose zu machen. Also es kommt darauf an, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Wenn sich diese Agenda, die Trump hat, sehr positiv auf die USA auswirkt, kann es durchaus sein, dass in zwei Jahren, also wirtschaftlich, ja, positiv auf die USA auswirkt, wenn er wirklich viele dieser Dinge umgesetzt bekommt, die die Wirtschaft ankurbeln und er weiterhin populär bleibt, dann kann es durchaus sein, dass in zwei Jahren die Republikaner noch zulegen in Sachen Macht und dass wir in vier Jahren einen Kandidaten haben, der seine Politik fortführt. Es ist zu früh, um da wirklich eine Prognose zu machen.
Lass uns doch mal nach Europa gucken. Wie sollte die EU damit umgehen? Wie sollte man eben auf solche Vorstöße reagieren? Du hattest es schon ein bisschen beschrieben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Was wäre deiner Ansicht nach eine gute Reaktion, eben auf einen solchen Zollangriff zu reagieren?
Naja, wie gesagt, also auf einen Zollangriff, denke ich, muss Europa mit versuchen, mit Mini-Deals etwas abzuschließen. Ja? Also Mini-Deals abzuschließen. Trump aber auch in die Schranken weisen mit Strafzöllen, die von Europa aus. Und ich glaube, so wird auch Europa letztendlich reagieren.
Würdest du sagen, dass die Ukraine, der Krieg besteht ja immer noch fort, auch wenn Donald Trump gesagt hat, er möchte ihn ganz schnell beenden, würdest du sagen, dass das auch als Problem dazwischen steht?
Ja, natürlich ist die Ukraine ein großes Problem für die USA und für Europa, aber vielleicht in dieser Situation eher eins, das USA und Europa näher aneinander bindet. Warum? Weil wenn man mal schaut, wie sich die USA oder wie Trump sich persönlich verändert hat in den letzten Wochen gegenüber dem Thema. Also es hieß, in einem Tag ist die Sache geregelt, jetzt reden wir schon von frühestens 6 Monaten. Jetzt sagt Trump auch schon, dass er bereit ist, dazu höhere Sanktionen gegen Putin aufzusetzen. Also seine Ansichten gegenüber der Ukraine haben sich eigentlich eher in Richtung Europa positiv verändert. Und ich denke, der Grund hier ist schlicht, also dass seine Berater Mike Waltz, Keith Kellogg, die verstehen die Komplexität in diesem Krieg. Die verstehen die Bedeutung der Ukraine und Russlands für Europa. Und sie verstehen auch, was ein stabiles Europa für die USA bedeutet. Hier geht es um ganz große Geopolitik. Die USA hat kein Interesse daran, ein komplett destabilisiertes Europa zu haben. Und insofern ist der wahrscheinlichste Ausgang dieses Krieges wird sein, dass es ein Friedensabkommen, sondern einen Waffenstillstand geben wird. Nicht in der ersten Jahreshälfte, In der zweiten Jahreshälfte wird es auch schwierig, aber etwas wahrscheinlicher. Dieser Waffenstillstand wird nicht ein totales Ende dieses Krieges bedeuten. Muss er nicht, aus USA-Perspektive. Trump will einen Waffenstillstand, der 4 Jahre lang andauert, weil er ist wirklich daran interessiert, einen Friedensnobelpreis zu bekommen. Ja? Das wissen wir aus der ersten Amtszeit. Die Berater um ihn herum sind daran interessiert, dass die USA ihren Fokus von Russland wegsetzen und in Asien konzentrieren. Das heißt, diese Berater sind daran interessiert, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass Russland von China getrennt wird. Das heißt, sie wollen, dass Russland wieder bessere Beziehungen zu den USA und zu Europa hat. Was bedeuten diese Tendenzen? Diese Tendenzen bedeuten, dass Europa ziemlich sicher viel, viel mehr für die Verteidigung ausgeben wird, viel mehr Verantwortung in NATO übernehmen muss und letztendlich es wahrscheinlich zu einem Waffenstillstand kommt, der Europa Zeit kauft, aufzurüsten. Und zwar so schnell und so dramatisch, dass auch wenn Russland wieder angreifen möchte, es in diesem Zeitpunkt dann einfach nicht mehr eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung ist.
Hältst du das für realistisch? Ich meine, in 4 Jahren, wir haben jetzt gerade mal mit Ach und Krach das 2%-Ziel in Deutschland erreicht. In der EU sind wir da immer noch nicht in der Summe. Glaubst du, dass wir das tatsächlich schaffen, eine solche Aufrüstung zu erreichen? Also in manchen Ländern ist es mehr, bei manchen weniger.
Ich denke, wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren bereits passiert ist und auch was es für Kapazitäten eigentlich gibt. Ich meine, es ist ja so, dass es gibt einige Nuklearmächte in Europa. Ja, Frankreich, Großbritannien. Man durchaus Kapazitäten aufbringen kann, um sich besser zu verteidigen. Wird das die USA ersetzen? Nein, wird es nicht. Aber es wird wahrscheinlich die Abhängigkeiten gegenüber den USA reduzieren. Aber natürlich muss es erstmal ein politisches Erwachen geben, das dies ermöglicht. Und ich denke, dieses politische Erwachen wird tatsächlich nur stattfinden, wenn so ein Waffenstillstand überhaupt mal passiert und man versteht in Europa, was dieser Waffenstillstand für Konsequenzen hat.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Was für Konsequenzen hätte ein solcher Waffenstillstand, wie würde der aussehen für die Ukraine?
Die Ukraine würde wahrscheinlich akzeptieren, dass sie Teil des Territoriums verliert, auch wenn dieses Territorium nie offiziell anerkannt werden wird. Die Ukraine würde wahrscheinlich ein Versprechen für den Wiederaufbau bekommen, wahrscheinlich ja, mit Geldern aus der EU oder diese Frozen Assets, wie sie heißen, die in der EU sitzen, von Russland. Und der Ukraine würde wahrscheinlich auch viel mehr Abwehr Möglichkeit versprochen werden, also auch militärische Aufrüstung für die Verteidigung, nicht für den Angriff, wobei man das natürlich nicht klar unterscheiden kann. Und auf lange Sicht würde der Ukraine wahrscheinlich auch eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt werden. Aber das ist natürlich nicht umsetzbar, solange es einen fragilen Waffenstillstand gibt.
Und eine NATO-Mitgliedschaft jedenfalls definitiv nicht.
Nein, das würde nicht möglich sein, auch unter Putin. Also es ist so, dass die Ukraine wahrscheinlich nicht in einer Situation sein wird, um große Anforderungen stellen zu können. Sie sind auch schlichtweg recht erschöpft und müssen auch einfach eine Pause machen. Und daher würden sie wahrscheinlich einen Deal annehmen, der nicht ideal ist, aber der ihnen zumindest die Möglichkeit gibt, sich in der Zukunft besser aufzustellen. Also zum Beispiel bilaterale Verteidigungsabkommen mit den USA und mit einzelnen europäischen Ländern sind da auf jeden Fall drin.
Aber sowas wie mit Sieger und Verlierer, worüber wir, ich sage jetzt wir und meine die Gesellschaft, die Politik als solche, gesprochen hatten vor Jahren noch in Bezug auf die Ukraine. Die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Also im Sinne von Gewinner und Verlierer ist eine solche Regelung ja nicht.
Naja, es ist wie alles, geht es um das Narrativ. Also Putin und Russland wird auf jeden Fall, wie auch immer dieser Krieg ausgeht, es versuchen als einen Sieg darzustellen. Also wenn man bedenkt, das ursprüngliche Ziel war, die Regierung in Kiew zu enthaupten, dann ist das natürlich kein Sieg. Aber wenn man es so darstellt, dass sie wichtiges Territorium dazu gewonnen haben, aus russischer Perspektive, wenn man es natürlich hochredet, dass Russland NATO praktisch verhindert hat, NATO-Expansion verhindert hat, dann kann Russland das natürlich schon als einen Sieg darstellen. Für die Ukraine wird es schwierig, das als einen Sieg darstellen zu lassen, aber natürlich bessere Verteidigungsabkommen mit den USA sowie Versprechungen in Sachen EU werden ihnen zumindest Zuversicht auf eine bessere Zukunft geben, auch wenn die Gefahr weiterhin bleiben wird.
Einen Erfolg hat Donald Trump ja schon erreicht, und zwar im Nahen Osten. Es gibt einen Waffenstillstand tatsächlich und ein Abkommen eben zwischen Israel und der Hamas. Ist das deiner Ansicht nach, du schüttelst mit dem Kopf, ist das deiner Ansicht nach ein Abkommen, das tatsächlich tragfähig ist und für beide Seiten gerechtermaßen ausgeht. Ich möchte jetzt nicht über das sprechen, was er noch angekündigt hat. Man könnte den Gazastreifen den USA zusprechen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber nochmal dieser Waffenstillstand, ist das tragfähig?
Also ich denke, wir müssen über den Gazastreifen sprechen. Aber natürlich, die Wahl von Donald Trump hat diesen Waffenstillstand beschleunigt. Aber gleichzeitig ist dieser Waffenstillstand auch wirklich kein Gamechanger. Wir hatten eine Situation, in der die israelische Regierung oder die israelische Armee Hamas extrem geschwächt hat, ja, und beide Seiten aufgrund politischen Kalküls sich permanent gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen haben. Es war eine Frage der Zeit, bis dieser Waffenstillstand unterzeichnet wird, weil Hamas einfach nicht mehr die militärische Bedrohung war, die es noch am Anfang war. Also, wenn Donald Trump mit seinen Plänen, wenn er es wirklich ernst meint, was ich nicht glaube im Übrigen, die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung aus Gaza wegzuholen oder wegzulotsen, wie auch immer man das definieren möchte, dann ist dieser Waffenstillstand gegessen im Sinne von, also nicht gegessen, sondern dann wird dieser Waffenstillstand zerrupft, weil natürlich für Hamas und für die palästinensische Bevölkerung das Recht auf das Land über allem steht. Und sollten diese Pläne tatsächlich vorangetrieben werden, dann werden wir wahrscheinlich relativ schnell wieder sehr viel Unruhe sehen in Gaza, aber vielleicht auch in der Region. Ich könnte mir vorstellen, mehr terroristische Anschläge etc. etc. Diese Kommentare gegenüber Gaza sind wahrscheinlich wieder klassische Trump-Strategie. Er stellt ganz große Bedingungen und hofft damit, dass Dinge, die vorher unmöglich erscheinen, möglich werden. Was meine ich damit? Ganz ähnlich ist es schon während der ersten Amtszeit passiert. Trump hat in seiner ersten Amtszeit ziemlich positive Dinge im Nahen Osten bewirkt. Zum Beispiel die Abraham-Accords hat er ins Leben gerufen, indem die Beziehung Israels zu vielen arabischen Ländern sich verbessert haben. Und zwar ganz fundamental. Er wollte aber, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel normalisieren. Und das schien eigentlich auch ganz gut zu laufen, bis es zu diesem Hamas-Anschlag kam. Jetzt ist es für Saudi-Arabien eigentlich ausgeschlossen, wieder positivere Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Aus Trumps Perspektive ist das aber essentiell für einen Frieden in der Region. Und ich denke, man muss die Kommentare gegenüber Gaza so sehen. Er macht diese Kommentare, um Saudi-Arabien dazu zu zwingen, die Beziehungen zu Israel wieder zu normalisieren. Das, nehme ich an, ist hier die Strategie. Sollte ich da falsch liegen und die Strategie tatsächlich ein Verlagern der Bevölkerung sein, dann sind die Implikationen doch recht gravierend und eher destabilisierend für die Region.
Die Region als solche ist ja sowieso nicht stabilisiert. Also selbst wenn es an einer Ecke ruhiger wird, dann scheint das in anderen Ecken, du hattest es gerade zumindest ein Stückchen beschrieben, noch nicht der Fall zu sein. Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Chance, dass tatsächlich Ruhe einkehrt im Nahen Osten oder ist das gar nicht möglich?
Nee, ich denke eigentlich, dass sich im letzten Jahr sehr, sehr viel passiert, aber tatsächlich haben sich jetzt einige Dinge neu geordnet und vielleicht auf eine Art und Weise, die sich eher positiv auswirken kann. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, dass Iran extrem geschwächt wurde und Iran und die Milizen, die Iran unterstützt hat in der Region, waren sehr destabilisierend. Und die sind jetzt einfach sehr geschwächt. Wir haben auch ein geschwächte Hamas, die auch eine Iran-Miliz war insofern. Israel hat sich als starke Macht reetabliert in der Gegend. Und wie wir auch gesehen haben, ist, dass viele Länder in der Region, auch wenn sie natürlich verabscheuen, was Israel in Gaza getan hat, sind sie eher davon überzeugt, dass sie Frieden in der Region wollen und auch positive Beziehungen zu Israel haben möchten. Weil sie wollen eigentlich wirtschaftlichen Aufschwung und nicht mehr Krieg. Und dann hatten wir Veränderungen in Syrien, die im Moment sich noch relativ positiv entwickeln. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da gibt es ganz viel Möglichkeiten, sich die Dinge wieder anders entwickeln. Aber auch positive Entwicklungen im Libanon. Denn Libanon war auch gefangen von Irans Hisbollah und konnte sich politisch nicht weiterentwickeln aufgrund des Einflusses von Hisbollah in Libanon. Und dadurch, dass Hisbollah jetzt so geschwächt ist, gibt es richtige politische Veränderungen im Libanon. Also es ist einiges passiert im Nahen Osten, das Iran geschwächt hat. Und eigentlich allen Ländern, den meisten Ländern in der Region, unterstützen das. Sie führen fühlen sich sicherer dadurch. Und natürlich ist da noch viel Volatilität da, aber im Großen und Ganzen nehme ich an, dass wir dieses Jahr sehr viel Gespräche sehen werden zwischen unterschiedlichen Akteuren, um zu versuchen, die Lage zu verbessern. Es kommt natürlich wirklich darauf an, wie ernst Trump diese Kommentare mit Gaza meint.
Das klingt ein bisschen so, als würde, du sagtest auch in Bezug auf die Ukraine, es wird dann eher zweite Jahreshälfte oder vielleicht sogar über das Jahr hinausgehen. Aber gibt es Perspektiven, eben diese geopolitischen Krisen zu befrieden oder zumindest Einigungen zu erzielen im Sinne von Waffenstillständen?
Ja, natürlich. Die bestehen auf jeden Fall. Also ich denke, in bestimmten Regionen, also in Russland und Ukraine, ganz essentiell, worauf wir hier achten müssen, ist, was will eigentlich Russland, ja? Und das ist das Wichtigste. In diesem ganzen Puzzle ist Russland eigentlich der stärkste Akteur. Aber in der Tat, hier läuft die Kosten-Nutzen-Rechnung noch in Putins Vorteil. Sobald das nicht mehr der Fall ist, ist die Aussicht auf einen Waffenstillstand auf jeden Fall größer. Die Situation im Nahen Osten hat auch viel Potenzial, sich positiv zu entwickeln. Ein Bereich, wo ich sagen würde, da wird sich auf jeden Fall nicht positiv entwickeln, sind die Beziehungen zwischen USA und China. Das ist hier eine Great Power Competition und die wird weiter voranschreiten. Und die andere negative große Entwicklung ist, wie wir am Anfang besprochen hatten, die wirtschaftliche Friktion. Und Geschichte zeigt uns, wo es viele wirtschaftliche Friktionen gab, steigt auch das Risiko von heißen Konflikten. Allerdings ist es absolut nicht so, dass die ganze Zeit die Entwicklungen nur negativ sein müssen. Ich glaube, wir können uns auch auf ein paar positive Entwicklungen einstellen.
Okay, das wäre ja wunderbar. Lass uns über die positiven Sachen sprechen. Das ist das, was du sagtest in Bezug auf die Kriege. Gibt es das vielleicht auch in der Wirtschaft? Siehst du da positive Aspekte oder sind wir da noch lange nicht?
Also im Sinne von positiven Aspekten, denke ich, werden wir wahrscheinlich als Reaktion auf Strafzölle sehen, dass sich verschiedene Länder zusammenschließen. Also dass es neue Handelsabkommen gibt, weil man einfach am Ende versteht, dass Strafzölle eigentlich allen schadet. Und daher werden wir zum Beispiel sehen, dass die EU vielleicht neue Handelsabkommen abschließt mit anderen Regionen. In Asien zum Beispiel. Wir haben ja jetzt schon Mercosur gesehen. Es werden auch neue Profiteure sich herauskristallisieren. Ja, zum Beispiel hatten wir ja schon als Resultat der ersten Trump-Periode die viele Investoren, die nach Mexiko umgesiedelt sind oder plötzlich Vietnam extrem viele Produkte in die USA geschickt hat, weil eben nicht mehr USA-China so gut miteinander konnten. Also hat Vietnam und Mexiko haben sehr davon profitiert. Jetzt haben Vietnam und Mexiko natürlich riesige Handelsdefizite mit den USA und das wird dazu führen, dass es Strafzölle geben wird und das wird dazu führen, dass Firmen sich wieder neu orientieren. Die werden wieder in andere Länder gehen. Zum Beispiel El Salvador habe ich bereits schon gehört von Portfolio-Managern oder Guatemala. Das heißt, es wird eine neue Liga an Ländern geben, die von dieser Situation profitieren. Und letztendlich, du hattest es am Anfang angesprochen, die Nachhaltigkeit in Sachen Klimawandel. Auch wenn die USA sich von diesem Thema nach und nach versucht zu distanzieren, ist es so, dass in Europa und auch weltweit viele Unternehmen sich allerdings bereits an neue Gesetze halten müssen. Das heißt, selbst wenn die Politiker kein Interesse mehr daran haben, Klimathemen vorne hinzustellen, die Unternehmen müssen sich trotzdem an die neuen Gesetze halten. Das heißt, die Unternehmen treiben eigentlich die Aktion gegen den Klimawandel voran. Und das hat sich nicht verändert, im Gegenteil. Und hier wird Europa wahrscheinlich eher weitermachen. Und dadurch, dass die USA sich mehr oder weniger von dem Thema verabschiedet, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, führend zu werden in dem Bereich, ne? In Sachen Technologien, in Sachen Unternehmen. Und das ist, denke ich, auch eine positive Entwicklung für Europa. Und letztlich, und auch ganz wichtig, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist die künstliche Intelligenz und die Entwicklung von die Neuigkeiten von DeepSeek, die wir hatten in China. Eine neue künstliche Intelligenz, die viel billiger ist und viel weniger Energie verbraucht, ist eine Art, also das ist ein bisschen so wie die Erfindung des Internets. Da hatte dann plötzlich jeder Zugang. Und für Europa ist das auch wieder was sehr Positives, weil dann kann Europa in den Wettbewerb einsteigen.
Erstens das und zweitens zeigt das vielleicht auch, dass gerade eben durch solche Zollrestriktionen man eben aus eigener Kraft daran teilhaben kann und eben auch technologisch aufholen kann, dass das nicht immer nur einem zugeschrieben wird, in dem Falle eben den USA. Eine Frage habe ich noch zu Europa. Europa ist ja, oder die EU als solche, kein wirklich immer in allen Sachen geeinter Verein. Wie kann es gelingen, dass Europa da nicht zerrieben wird und dass Europa tatsächlich mit einer Stimme spricht? Und ist das auch notwendig, deiner Ansicht nach, um eben gerade in diesem Wettbewerb zu bestehen?
Naja, also Europa kann nicht immer mit einer Stimme sprechen, einfach weil es ein Zusammenschluss von 27 unterschiedlichen Ländern ist. Ja? Das wird auch nicht anders möglich sein in der nahen Zukunft. Allerdings ist natürlich doch recht viel Macht in den letzten Jahren schleichend von den Ländern in die Europäische Kommission geflossen. Und gerade jetzt, wo wir in Deutschland keine Führung haben und in Frankreich auch nicht, ist das natürlich, bedeutet das, dass Ursula von der Leyen gerade zum Beispiel sehr viel Macht hat in Sachen Geopolitik. Ja? Und das hatten wir auch gesehen, als sie die Strafzelle gegenüber chinesische Autos, Elektroautos eingeführt hat. Ja? Das war ja eigentlich eine Entscheidung der Kommission. Europa reagiert immer dann, wenn es in einem ganz unangenehmen Moment steckt. Und insofern, dieser Moment hat Trump bereits herbeigeführt. Deswegen haben wir schnellere Wahlen in Deutschland bekommen. Der Mercosur-Deal wurde unterschrieben. Man redet wieder über einen großen gemeinsamen Fonds für Verteidigung. Themen, die vorher undenkbar schienen, sind wieder auf der Agenda. Und insofern kommt es wirklich darauf an, was für einen Kontext die Welt bietet, dass Europa entsprechend reagiert.
Du hattest es schon gesagt, irgendwie Deutschland als Führungsrolle wäre zwar wünschenswert, aber ist derzeit einfach nicht vorhanden, weil wir keine wirklich agierende Bundesregierung haben. Wir bekommen eine neue. Was wäre dein Wunsch an eben die neue Bundesregierung? Was müsste dringend gemacht werden von der Verteidigung? Den Etat erhöhen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber was noch?
Ich spreche keine Wünsche gegenüber der Politik aus. Ich berate auch nicht die Politik an sich. Allerdings im europäischen Kontext, wenn man sagt, was braucht Europa, um sich stark aufzustellen gegenüber den USA, braucht es vor allem stabile Regierungen, Stabilität und Konsens und vielleicht auch den Mut, die eigenen Probleme ehrlich anzusprechen und nur so radikale Veränderungen vorzunehmen. Und daher denke ich, dass in allererster Linie das beste Resultat von dieser Wahl für Europa eine starke Regierung ist, die nicht nur damit beschäftigt ist, sich mit internen Problemen auseinanderzusetzen, die auf der globalen Ebene, auf der europäischen Ebene sehr wenig Relevanz haben, sondern sich eben aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Bisher, ich weiß nicht, ob du das von UK aus immer beobachtest, wie diese Migrationsdebatte, die wir gerade im Bundestag hatten. Also man konzentriert sich schon auf ein Thema, behält manchmal das wirtschaftliche Thema nicht so sehr im Auge, aber sieht die Parteien auf dem linken und vor allem eben auf dem rechten Rand erstarken. Ist das denn ein Phänomen, das wir in Europa überall sehen? Ist es ein Phänomen, von dem du denkst, das wird auch wieder abebben? Oder ist das irgendwas, was bleibt?
Natürlich haben wir dieses Phänomen in vielen Bereichen gesehen. Ich denke, es gibt dort immer unterschiedliche Bewegungen. Ja? Wenn man zum Beispiel schaut, was die Antwort auf die Finanzkrise war. Damals hatten wir gesehen, dass sehr viele Parteien, linke und radikal linke Parteien, an Zuspruch gewonnen hatten. In Europa zum Beispiel. Wenn man sich erinnert an Spanien mit Podemos zum Beispiel, in Griechenland natürlich. Also wir hatten sehr viele linke, sehr, sehr linke Parteien, die damals sehr stark wurden. Dann hatten wir Covid und wir hatten ein Umfeld, in dem plötzlich konservative Parteien, überall übrigens in den USA und in Europa, eigentlich linke Politik betrieben haben. Also im Sinne von gemeinsame Schulden, immer mehr Schulden, geringe Zinsen, an alle Leute Geld verteilt. Und obwohl diese Politik eingeführt wurde, hat sie die Leute immer weiter verärgert und abgestoßen, also ne, zu anderen Parteien abgestoßen. Und ich denke, im Moment sind wir jetzt eben wieder in diesem Zyklus, in dem jetzt eben gerade wieder, wir waren links, jetzt gehen wir irgendwie nach rechts. Ich denke nicht, dass das ein Phänomen wird, das immer weiter so gehen wird, aber im Moment sind wir in dieser Phase. Natürlich ist das, destabilisiert sie normalerweise die Politik in einzelnen Ländern. Und das ist ein Problem, weil dadurch werden die Regierungen schwach und handelsunfähig. Wichtig hier ist auch, dass vor allem in Bezug auf Europa, dass eigentlich die Ansichten vieler rechtskonservativen und auch rechteren Parteien sich eigentlich nicht mit den Zielen der EU konfrontieren. Die sind eigentlich im Einklang. Man muss sie nur entsprechend positionieren. Also ich denke, das Risiko im Großen und Ganzen sollte man auch nicht übertreiben. Natürlich ist es da, es hat Implikationen, aber ich sehe da jetzt nicht eine ganz große Eskalation, die immer weiter in Richtung rechts, ganz, ganz rechts geht.
Das wäre die Frage gewesen, weil sehr viele Menschen auf die Straße gehen und für die Demokratie kämpfen und die Demokratie wirklich in Gefahr sehen. Das siehst du nicht.
Die Demokratie ist auf jeden Fall nie gesichert. Es gibt verschiedene Episoden in der Geschichte, dass Demokratien auch sterben können. Das müssen wir uns schon vor Augen halten. Allerdings sehe ich die Demokratie gerade nicht gefährdet in Europa. Und ich sehe die Demokratie auch nicht fundamental gefährdet in den USA.
Lass mich eine Frage zum Schluss stellen, weil wir ja immer auf die Anleger gucken, auf die Investmentmärkte. Was sollen deiner Ansicht nach Anleger mit jetzt tun, in Anbetracht der vielen geopolitischen Krisen, die wir besprochen haben, aber eben auch solchen, die gegebenenfalls sich dieses Jahr zum Besseren wenden? Was bedeutet das für Anleger?
Es ist nicht einfach. Es ist sehr, sehr viel Chaos da und es ist, glaube ich, sehr schwer zu verstehen, was eigentlich wirklich passieren wird. Und was wir mit den Portfolio-Managern machen, ist, man muss agil sein, man muss schnell sein, man muss diversifiziert sein und man muss sich aufstellen gegenüber bestimmten Risiken, positiven sowie negativen. Und daher ist es wichtig, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die diese Dinge auch tun. In so einem Umfeld ist die Agilität wirklich das Allerwichtigste.
Als Anleger sollte man also in diesen Tagen agil sein, schnell sein und differenziert sein. Und da würde ich gerne noch einen Punkt zu Annas Liste hinzufügen. Man sollte auch resilient sein und nicht auf jeden Spruch Donald Trumps reagieren. Damit sind wir am Ende der 89. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.